ARD. Unter dem Gras darüber. 26.
Ich habe dann später in Auschwitz in Schreibstube Krankenbau gearbeitet. Unsere Arbeit war Todesbescheinigungen schreiben. Und das war ein riesengroßer Raum. Und an zwei Seiten waren Tische und in diesen Tischen waren Karteien. Und diese Karteitische, da habe ich also dann nachgesehen, im Oktober 1944, wer lebt von meinem Transport noch? Habe diese 1860 Karten durchgeblättert und vier habe ich noch gefunden, die noch am Leben waren. Alle anderen waren tot.
Im August oder September 1943 wurde ein Transport gemeldet nach Warschau. Und da haben wir uns entschlossen, dass wir uns freiwillig melden. Und haben das Glück gehabt, dass man uns abtransportiert hat nach Warschau. Und da muss ich sagen, da waren wir schon ein paar hundert Kilometer von Auschwitz entfernt und haben uns gesagt, da ist doch eine Möglichkeit, überleben. Weil das war ein richtiges Konzentrationslager, ein Arbeitslager. Und eine Sache war nicht da, das heißt kein Krematorium, kein richtiges Krematorium. Krematorium war nur um zu verbrennen von Leichen, welche am normalen Weg gestorben sind.
Ich machte da in diesem neuen Lager Bekanntschaft mit Leopold Amon Goeth, der diktierte mir in die Schreibmaschine die Namen von Fachleuten, die er nach Plaschow mitnehmen wollte. Aber zu diesem Transport kam es nicht mehr, weil die sowjetischen Truppen nicht mehr weit von Warschau waren und wir wurden dann am 27. Juli 1944 evakuiert. Die nicht transportfähig waren, wurden dort im Lager liquidiert. 120 Kilometer marschierten wir in Holzpantinen über Sochatschew nach Kutno. Wir hatten Riesenverluste, denn die nicht nachkommen konnten, wurden auf einen Lastwagen aufgeladen und wenn genug zusammen waren, blieb der Lastwagen etwas zurück und kam dann wieder leer nachgefahren. Die wurden irgendwo, weil das war ja ein Gebiet, das man geräumt hat.
Es war schrecklich heiß und wir haben riesigen Durst gehabt. Die haben uns nichts zum Trinken gegeben. Ich kann mich erinnern auf einen Fall. Wir haben Rast gemacht, nicht weit von dem Fluss Wisla hieß dieser Fluss. Und da haben die Häftlinge also Rast gemacht. Die SS-Leute haben sich auf eine Brücke gestellt mit Maschinengewehren. Und ein Teil von denen hat nicht überwinden können, hat Wasser gesehen und ist gelaufen zu dem Fluss, zu dem Wisla-Fluss und wollte dieses Wasser trinken. Und da haben die SS-Leute von der Brücke geschossen auf die Häftlinge. Und dann selbstverständlich, Alexander hat dann abgeregt von dem Wasser und zurück. Und dann ist der Lagerkommandant gekommen und hat uns Wasser versprochen. Aber kein Wasser haben wir bekommen. Im Gegenteil haben wir bekommen für 6 Mann eine Fleischkonserve, Rindfleisch gesalzen und ein Stückchen Brot dazu. Und da haben wir in der Erde gegraben auf seinem Feld, wo wir lagen und haben unter den Erde Wasser gefunden, haben ein bisschen schmutziges Wasser getrunken, aber haben keinen Typhus bekommen und haben das bis zur letzten Station, das war Kutno. Und in diesem Kutno, dort wurden schon Waggone, welche uns befördert haben, von Kutno nach Dachau. Also nicht mehr zu Fuß, also besser gesagt, damit war dieser Transport des Todes beendet.
Also wir fuhren dann, also vom 27. Juli bis zum 6. August waren wir unterwegs. Am 6. August 1944 kamen wir auf dem großen Appellplatz in Dachau an. Hier, so war mein Eindruck, haben wir Chancen zu überleben. Die Funktionshäftlinge sind politische Häftlinge, sind menschlich. Als wir dann desinfiziert waren, geduscht haben, kamen wir auf verschiedene Blöcke, also diese Baracken. Ich kam auf Block 17, Stube 4. Mein Blockältester war ein politischer Häftling aus Stuttgart, Gustl Köhler. Die alten Häftlinge, mit denen ich manchmal spreche, die können sich an ihn noch erinnern. Er hat nur gesagt, ihr dürft's nur nicht auffallen. Wir waren ja schon erfahren, wir wussten, nicht auffallen ist hilfreich.
Auschwitz war eine vollständige Isolation. Keine Kontakte mit SS-Leuten, überhaupt nicht sprechen können. Die haben Kommando gegeben, was man machen soll, und damit war aus. Also, und in den späteren Jahren haben die sich doch ein bisschen anders benommen. Und das ist eine Sache. Und zweite Sache noch, 1944, 1945 war auch, ich will nicht sagen Größenteil, aber ein gewisser Teil war sogenannte Volkssturm. Das waren ältere Männer, welche bei der Wehrmacht gedient haben, die hat man eingezogen und die hat man dann geschickt, die Bewachung von den Konzentrationslagern. Und das muss ich sagen, mit den Leuten ist doch ein gewisser Kontakt möglich gewesen, weil die waren menschlicher. Und ich habe einen sehr netten, so einen Posten durch Glück, muss ich sagen, kennengelernt. Der hat mir auch sehr viel geholfen. Ich war beschäftigt 1944 als Krankenpfleger auf dieser Baustelle unterirdische, welche da diese Motoren für die V1 und alles Mögliche, was da gebaut wurde in Mildorf. Auf dieser Baustelle war ich als Krankenpfleger und da habe ich die Möglichkeit gehabt, ich glaube einmal im Monat oder vielleicht einmal in 6 Wochen bin ich gefahren, mit Bewachung selbstverständlich, in ein OT-Krankenhaus, das ist ein Organisation Tod-Krankenhaus in der Nähe von Mildorf in Schwindeck, wo ich Verbandsmaterial geholt habe, Znai, Spritzen und alles Mögliche, was da notwendig war. Und dieser Bewacher hieß Weber. Und ich habe gesehen, dass dieser Herr Weber sehr schlecht sieht, ein älterer Herr. Und wie wir in den Wald reingekommen sind, sage ich, wollen Sie mir nicht das Gewehr geben und halten Sie mich bei der Hand, ich werde Sie führen. Er sollte mich eskortieren, also eine komische Situation. Er hat mir das Gewehr gegeben, ich habe ihm es getragen, auf der rechten Schulter habe ich ihm die Hand gegeben und habe ihn geführt nach Ampfing zum Bahnhof. Ja. Aber selbstverständlich vor Ampfing haben uns dann die Rollen geändert wieder. Ich habe ihm sein Gewehr zurückgegeben. Der ist 2 Schritte hinter mir gegangen, war auch schon heller. Man hat schon gesehen auf dem Weg. Und der hat mich dann eskortiert zum Bahnhof Ampfing, ist dann mit mir gefahren von Ampfing mit dem Zug nach Schwindeck, hat mich wieder eskortiert in das Krankenhaus. Ich habe meine Arznei bekommen und mit dem Abendzug sind wir wieder zurück nach Mildorf. Und das hat sich wiederholt. Wenn schon Dunkelheit war, habe ich ihm gesagt, Herr Weber, geben Sie mir, dann habe ich schon gewusst, auch wie er heißt und so, geben Sie mir das Gewehr und habe ihn wieder hingebracht. Und so habe ich mich mit dem Herrn Weber eingespielt. Der war sehr anständig. Ich habe ihm einmal gesagt, ich habe ein Problem. No, was hast du, er war mit mir selbstverständlich per Du. Was hast du für ein Problem? Sag ich, wir haben einen kranken Kollegen, Diagnose habe ich gewusst, weil ein Arzt hat ihn untersucht. Ich bräuchte da gewisse Arzneien. Ist kein Problem. Komm, da ist ein, in Ampfing ist eine Apotheke. Ich gehe rein, ich probiere das zu bekommen. Ist reingegangen und hat die Arzneien gekauft. Ich habe kein Geld gehabt, selbstverständlich. Er hat es bezahlt und hat mir das dann im Lager übergeben. Also, der Mann war unschuldig. Ist unschuldig rein in ein Konzentrationslager als Bewacher, nicht geahnt, was da auf ihm da wartet. Ja.
Als ich entlassen wurde am 29. Oktober, da war ich gerade dabei, Mittagessen zu machen. Und das war kein freudiges Ereignis, für mich nicht. Wir hatten ja im Lager alle Szenarien durchgespielt, was wird, wenn. Wenn der Krieg zu Ende ist, wenn das Lager befreit wird, was machen wir, um die Disziplin aufrechtzuerhalten? Was machen wir, jeder, der verantwortlich ist für seinen Block? Was machen wir, damit die sich nicht überfressen? Wie können wir dafür sorgen, dass die Häftlinge, wenn das dieser Tag X näher kommt, nicht auf die Lagerstraße laufen und im letzten Moment erschossen werden? All sowas. Es wurde schon durchgespielt, als der 20. Juni war und wir die enttäuschende Nachricht bekamen, dass Herr Stauffenberg nicht bei der Bombe geblieben ist. Hätten sie mal einen von uns gegeben, wir wären stehen geblieben. Ja, da habe ich geheult, da habe ich angefangen zu heulen. Kann doch nicht gehen und wer soll und ich habe alle Geschäftsfäden in der Hand und ich weiß, wer wo was bringt und wie die überleben können, wie sie menschenwürdig überleben können und wer soll sich drum kümmern und ich weiß nicht, ich habe niemand eingearbeitet und ich weiß nicht, wie das weitergeht und nein. Naja, inzwischen haben sie dann an mir rumgezogen und rumgezettelt und haben mir meine Schürze abgebunden und Kleid aufgeknöpft und die anderen waren schon oben in der Kommandantur und ich kam als Letzte. Unsere ganzen persönlichen Dinge, die wir ins Lager mitgebracht hatten, die waren weg. Verschwunden. Und wir hatten nur das, was sie uns angezogen hatten, mehr hatten wir nicht. Aber wir bekamen unser Geld. Und es wurde uns gesagt, wir müssen eine Fahrkarte lösen. Und wir mussten unterschreiben, dass wir über das, was im Lager gewesen ist, nicht sprechen. Ansonsten wären wir wieder eingesperrt und Sippenhaft gilt. Die ganze Familie eingesperrt. Und wir mussten uns jeden Tag bei der Gestapo melden. Nein, also das war Bedingung. Tja, und dann kam ich abends um 11 zu Hause an. Und ich musste ein Stückchen Chaussee lang gehen. Unser Haus lag auf dem Berg in der Alleschleife. Und ich sah, dass im Arbeitszimmer meines Vaters Licht war. Und auf einmal ging das Fenster auf. Ich war noch ein Stück weg. Mein Vater guckte raus. Ich sagte, Helga, bist du es? Ich sagte, ja, Papa, woher weißt du? Ich habe dich an deinem Schritt erkannt. Wo kommst du her? Ja, und da war die Freude natürlich groß. Aber die Zeit bis zur Befreiung des Lagers. Wir mussten ja dann nachher auch Anfang Februar flüchten. Also in meiner Heimatstadt sind alle Leute auf die andere Straßenseite gegangen, wenn ich kam. Weil sie das Gefühl hatten, sicher, ich würde sie anstecken in ihrem Glauben an ihren Führer. Nicht? Dass der ins Wanken geraten könne. Mit so einer redet man nicht. Nee.
Ich habe mich ja im Nachhinein dann versucht, auch selbst zu erforschen. Was hast du eigentlich gewusst über die schlimmen Sachen, über die Vernichtungslager und so? Und ich bin, obwohl viele Leute einem das ja gar nicht abnehmen, im Nachhinein doch zu dem Schluss gekommen, ich habe wirklich von dieser fast schon industriemäßigen Vernichtung eines ganzen Volkes nichts gewusst, wirklich nichts gewusst. Ich habe irgendwann als Kind mal gewusst, es gibt Konzentrationslager. Und zwar habe ich das mitbekommen von einem älteren Jungen, mit dem ich spielte. Der gebrauchte irgendwie mal das Wort und sagte mir, sei mal ganz vorsichtig, wenn du das sagst, sonst kommst du ins Konzertlager. So wurde das volkstümlich damals gesagt. Und ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen. Hab das dann aber auch mal irgendwann mal gebraucht, das Wort, und merkte, wenn ich es gebrauchte, dass die Erwachsenen irgendwie merkwürdig darauf reagierten. Das fand ich interessant und habe es dann öfters mal gebraucht, aber eigentlich mit anzufangen habe ich gar nichts gewusst.
Meine Eltern haben auf vieles keine Antwort gegeben, wenn ich gefragt habe. Die haben dann eigentlich immer gesagt, das verstehst du noch nicht oder das geht dich nichts an oder du musst nicht alles wissen und frag nicht so viel. Wobei ich ja gar nicht wusste, was das war, nicht? Also, ich wusste nicht, was Juden waren, nicht? Aber ich wusste, dass es irgendwas Unheimliches war, wenn es hieß, die Seife ist aus Juden gemacht, nicht?
Ich hab's ehrlich gesagt nicht gewusst, dass im KZ Leute umgebracht werden. Wie der Weißviertel gesagt hat, die Mauern sind so hoch, aber ich komm rein, wenn ich will, hat er gesagt, der Weißviertel, ja. Also, man hat gewusst, dass es ein KZ gibt schon, gell? Aber was da passiert ist, hat man nicht gewusst. Man hat gewusst, dass die Juden zur Auswanderung gezwungen werden, dass die an der Grenze Geld abnehmen und Wert sagen, das hat man damals schon erfahren. Aber von regelrechten, halt, stopp, beim Henne ist ein SS-Mann gekommen. Das war einer von Dachau und hat BMW Cabriolet. Das Cabriolet war schwarz mit beigen Lederpolster. Der hat das Cabriolet gekauft, aber er möchte es umgepolstert haben mit roten Polster. Da mussten die neuen Polster rausgerissen werden und roten von der Firma Weinberger umgepolstert werden. Und den Wagen habe ich abliefern müssen, und zwar in Dachau. Und Dachau, das sehe ich heute noch, das war das Eingangstor. Da bin ich rein, da haben sie mich gar nicht weiter reinlassen, sondern gleich, der hat meinen Wagen empfangen genommen und die mussten am Wagen erklären. Und da sind die Leute mit gestreiften Anzügen drin rumgelaufen. Und unter anderem, da haben wir schwer schockiert drüber, weil ich bin schmutzig geworden, wie ich einem Motoren das gezeigt habe. Ach, sie können sich da drin waschen. Da war ein Waschraum, da war eine Badewanne, daneben war ein Labor. Da hat er gesagt, an der Badewanne da, hat er aufgedreht, sag ich, ja, da, das wäre da bloß schmutzig. Und da war ein Häftling, der soll das richten, hat ihm einen Fußtritt gegeben. Das hat mich derart geärgert. Und dann bin ich wieder heim. Aber von weiter habe ich da nichts gesehen, dass da drin so schwere Lagerstätten waren.
Also als die ersten Gerüchte gingen, dass es das gäbe, dass Auschwitz, dass da gemordet und vergast und umgebracht worden wäre, da habe ich gesagt, das ist nicht wahr. Das glaube ich nicht. Das ist nun wieder Alliiertenpropaganda gegen uns. Das war im Ersten Weltkrieg, wurde erzählt, dass die Deutschen in Belgien die Kinder aufgespießt und in die Luft geschmissen und mit den Bajonetten getötet hätten. Ich sage, das ist Gräuelpropaganda, das glaube ich nicht. Und zwar war die Begründung, ich habe gesagt, dass Hitler das wollte, Himmler das wollte, ja. Aber um Massenmord durchzuführen, müssen sie Massenmenschen haben, die das tun. Und so viel deutsche Männer und Frauen gibt es nicht, die sich dazu hergeben, Millionen innerhalb von 4 Jahren umzubringen. Das glaube ich nicht. Wir sind ja in einer pseudo-heilen Welt gehalten worden. Das kommt ja noch dazu. Uns ist ja suggeriert worden, die Welt ist edel. Nicht? Für den, der mit dem Regime lebte in Deutschland, der überhaupt keinen Maßstab nach außen hatte, auch keine Literatur, die soziale Probleme oder psychopathische Probleme, oder das gab es ja alles nicht. Wir lebten ja in einer gereinigten Welt.
Ich weiß auch noch, ich habe um die Zeit angefangen, Gedichte zu schreiben über den Krieg. Und ich habe auch noch Bilder gesammelt von den Kampffliegern Mölders und Wieck. Und die sind drinnen, die Helden. Und dann aber auch wieder Todesanzeigen von dem Wittgenstein oder auch von den Nachbarssöhnen. Und da habe ich dann immer die Zeitungen durchgeschaut über die Gefallenen. Und da stand drin, wir sind stolz, dass wir unseren Sohn dem Vaterland opfern durften. Und das habe ich nie verstanden, wie Eltern stolz sein können, dass sie ihr Kind opfern.
Ich bin dann auf Wehrmachtstournee gegangen, wie das damals hieß. Da wurde eine Truppe zusammengestellt mit Künstlern verschiedenster Art, mit Musikern, Sängern, Sängerinnen, Tänzern, Tänzerinnen. Die gingen dann auf Wehrmachtstournee. Und ich bin im Westen gewesen, bei so Mölders Geschwader, also bei der Luftwaffe, wo lauter sehr fesche Kerle waren. Oh Mann, das waren ja so eine Elitetruppe, die sahen alle aus wie wunderbar, wunderbar. Und da waren wir hinterher dann immer eingeladen, da waren wir hier bei Mannheim war das und dann sind wir nach Frankreich gegangen und haben da die Leute betreut. Und das war eine sehr schöne Zeit und eine merkwürdige Zeit, auch in einem fremden Land zu sein, wo so deutsche Soldaten dann da das Sagen hatte und die französische Bevölkerung. Und also das habe ich auch in ganz merkwürdiger Erinnerung. Und dann sind wir aber nach Russland gekommen, auf Wehrmachtstournee. Und da hat es uns dann richtig dolle erwischt. In Lazaretten sind wir da aufgetreten. Und da sind wir bis nach Kiew gekommen, also kriegten Wehrmachtsverpflegung und haben zum Teil in ausgebombten Häusern übernachtet und dann waren Partisanen da und es wurde nachts geschossen und also ganz abenteuerliche Sachen. Und dann waren wir auf Bahnhöfen und haben den Lazarettzügen und den Verwundeten haben wir dann Zigaretten verteilt und heißen Kaffee. Und da bin ich auch mit dem Krieg richtig konfrontiert worden. Also das, was der Krieg sozusagen hinterlässt, nehme ich an, wahnsinnigen Verwundungen und Erfrierungen von den Soldaten, die in diesen Güterzügen gelegen haben und die Verbände schwarz von Läusen waren. Also ein kapitales Elend haben wir da zu sehen bekommen. Und da hatten wir so ein sogenanntes buntes Programm. Da trat eine kleine Kapelle auf und eine Sängerin, die hat dann gesungen, diese Marika Röcklieder, die damals nun wahnsinnig populär waren. Dann war eben eine kleine Balletttruppe, 6 Mädchen und wir haben dann getanzt und dann war ein Zauberer dabei. So eine richtige bunte Varieté-Veranstaltung und die Soldaten waren von großer Dankbarkeit und dann sind wir oft in die einzelnen Zimmer gegangen, wo so ganz schwer Verletzte waren, die keine Beine mehr hatten oder erblindet waren. Also grauenvoll, grauenvoll, grauenvoll. Und haben denen dann ein bisschen was aus der Heimat erzählt und haben ihnen die Hände gestreichelt und ihnen irgendwas, weiß ich, einen Kaffee gebracht und sowas. Und das war sehr erschütternd und ich war 17 Jahre alt und das hat schon seine Spuren hinterlassen. Und ich weiß, dass ich damals schon gedacht habe, komisch, das sind immer Männer, warum machen die das eigentlich? Ja?
In unserer Kompanie Amios bekamen wir Ersatz 17 knapp 18-Jährige im Frühjahr 1942. Nach kurzer Einweisung kamen sie zu uns in die Stellung und mussten dann, wie wir, ihren Wachdienst machen und was halt an der sogenannten Front da passiert ist. Eines Morgens hören wir einen Schuss, dachten nicht viel dabei und einige Minuten später noch ein Schuss und ein ganz fürchterliches Schreien, Schmerzgeschrei. Wir stürzen raus aus unserem Loch da, aus unserem überdeckten Loch, was man damals Bunker nannte. Es war ja kein Bunker, es war ja nur ein mit Erde überdecktes Loch. Und dann 50 Meter vor uns im hohen Gras der Steppe da, sich jemand winden und schreien, schmerzerfüllt und fragten den anderen Posten, es waren ja immer Doppelposten dort, was geschehen wäre. Da hat er gesagt, ja, der hier, so und so, der war knapp 18 Jahre, Schütze so und so, hat dort einen Hasen gesehen, hat ihn geschossen im Morgengrauen und ist rausgerobbt und wollte den Hasen holen. Und als er bei dem Hasen war, ist er von einem russischen Scharfschützen erfasst worden. Dieser Junge lag denn den ganzen lieben langen Tag dort zwischen seinen Ohnmachten, immer wieder lauend um Hilfe schreiend und Mutter und Hilfe, Sanitäter. Und erst abends im Dunkeln konnten wir ihn holen. Am Tage war es unmöglich, dort auch nur den Kopf aus dem Graben zu strecken. Der war dann abends, als wir ihn fanden, war er tot. Er wurde nach hinten gebracht und einige von uns waren dann dabei, als der Junge am nächsten Tag auf dem sogenannten Heldenfriedhof in Prokofskoje begraben worden. War noch einer dabei. Sein 20-jähriger Bruder, der war in der Nachbarkompanie. Der war mit dabei. Sein 18-jähriger Bruder da eingebuddelt wurde. Gefallen für Führer, Volk und Vaterland. Ja. Ich meine, sowas gab es ja vielleicht tausendfach und aber tausendfach.
Als ich im Oktober oder November, weiß ich heute gar nicht mehr, in Wjasma verwundet wurde, Wjasma liegt südlich von Smolensk in Russland. Da hatte ich einen Durchschuss im rechten Unterarm. Ich freute mich über den Heimatschuss und wollte zurück zum Hauptverbandsplatz. Aber der Kommandeur kam und sagte, es sind keine Offiziere mehr an der Front, sie gehen sofort wieder nach vorne. Dann wurde mir mit meinem Spatenstiel der Arm geschient. Und dann musste ich wieder an die Front, bis ich als nächste Verwundung einen Beinschuss bekam. Und erst dann wurde ich nach rückwärts transportiert. Da kam ich in einem Viehwagen mit Stroh nach Rostock. Der Transport im Viehwagen ist natürlich grauenvoll. Allein schon, wenn man an die normalen menschlichen Bedürfnisse erinnert wird. Man muss ja auch im Strohwagen urinieren und den Darm entleeren. Und das geht eben nur in Anwesenheit als der anderen Insassen im Stroh, so wie das Vieh ins Stroh macht. Das sind schon menschenunwürdige Dinge, aber die versucht man wegzustecken, weil es ganz schlimm ist. In Rostock kamen wir in eine Turnhalle, ebenfalls mit Stroh. Und nach 3 Tagen, in der Zeit habe ich außer der, wie heißt man, die Tetanusspritze, keine Behandlung bekommen. Aber dann nach ein paar Tagen wurde ich in einem erster Klasse Wagen, das ist mir deshalb so in Erinnerung, weil der rotes Polster hatte und die Läuse, die wir in der Zwischenzeit hatten, über das rote Samtpolster hinweg krochen, kam ich dann in das Lazarett in Rumburg im Sudetengau. Dort wurde ich normal behandelt, war alles sehr ordentlich, obwohl die Sanitätsärzte fast, ich glaube sogar generell, nur ehemalige tschechische Offiziers und Ärzte waren, die von der deutschen Wehrmacht übernommen wurden.
Es war ein herrlicher Herbsttag, also das weiß ich noch genau. Wir lagen da auf dem hohen Bergrücken im Apennin. Es war neben Rimini, man sah schon aufs Meer runter. Und es war eine riesige Villa. Und ich war dort in dem Haus, die anderen waren im Keller. Ich war im Haus oben, am obersten Stockwerk. Und sah mit dem Fernrohr halt so Richtung andere Seite. Nicht. Und das müssen die anderen aber bemerkt haben. Und dann kam auf jeden Fall gezielte Bombardement auf dieses Haus zu, nicht wahr? Und eine Granate krepierte auf der Decke Buchstäbe über meinem Kopf. Der ganze Salat kam auf meinem Kopf runter. Und ob mich jetzt ein Ziegel oder das muss schon ein Granatsplitter gewesen sein, denn der drang ja 2 Zentimeter ins Gehirn ein. Auf jeden Fall, ich war nicht gleich bewusstlos, sondern ich fand mich plötzlich unter den ganzen Trümmern begraben, buddelte mich wieder raus und merkte aber, dass ein ganzer Strahl, also was wie ein Wasserhahn, Blut aus dem Kopf rausschoss. Nicht? Und das lief runter bis an Zehen unter der Uniform durch, nicht wahr? Und dann versuchte ich, die Treppe runterzugehen. Da kamen die anderen aber schon entgegen und holten mich. Die schleppten mich in den Keller runter. Die verbanden mich. Da musste ich einige Zeit gelegen sein, aber ich war nie bewusstlos. Dann haben sie eine Tür ausgehängt und haben mich auf die Tür draufgelegt. Laufen konnte ich nicht mehr, denn ich war dann urplötzlich linksseitig vollkommen gelähmt. Die legten mich auf die Tür rauf und 4 Mann trugen mich mit einer Unterhose an einem Stock als weiße Fahne, trugen mich also praktisch wie ein toten König über diesen Bergrücken zu 4 auf dieser Türe bis zum Hauptverbandsplatz. Und am Hauptverbandsplatz lagen natürlich Hunderte von Verwundeten rum. Gegen Abend bin ich dann mit einem Sanker, also mit einem Sanitätsauto, nach rückwärts gefahren worden, über den Apennin bis nach Ferrara. Und dort wurde ich dann operiert. Erst lag ich so rum und sah zu, wie die zum Beispiel einen Oberschenkel amputiert. Und das in 5 Minuten war die ganze Geschichte passiert. Schnitten mit dem Messer links und rechts das Fleisch auf. Ein Schnitt so rüber, ein so rüber. Wurde aufgebauscht, das Fleisch, und die Säge her und Knochen ab. Ein paar Dings abgebunden, ein paar Venen. Und das Ganze wurde wieder zugepackt und eingebunden. Das sah ich eigentlich so mit völliger Gelassenheit. Und dann wurde ich natürlich operiert, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass ich dann wochenlang da lag und geschrien habe. Dann waren die Schmerzen da.